Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio hier bei uns auf dem Channel. Heute mit meiner Wenigkeit aka Niklas. Ja, ich sitze hier im Trikot meines Zweitvereins sozusagen. Sowohl Nico als auch ich haben ja mal gestanden. Wenn es nicht Kaiserslautern respektive Frankfurt geworden wäre, dann wahrscheinlich der erste FC Köln, der glorreiche. Ein toller Verein mit einem sehr tollen neuen Trikot. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ich stelle das hier sehr, sehr gerne mal zur Schau und muss sagen, sehr, sehr edles Teil, sehr, sehr edler Stoff. Fühlt sich gut an, sieht hoffentlich auch gut aus. Wir gehen rein mit euren Fragen. Und die erste kommt von Hugo der Henker. Nicht zu verwechseln mit Hugo das Dschungeltier, wo es diesen Wolf gab. Nee, Wolf nicht, Fuchs gab. Rita, Ich kann es nicht sagen. Es gab diesen Fuchs, Rita, Punkt. Moin, wie wär's mit Calcio Berlin in der Bundesliga? Du bekommst 200 Millionen Euro als Budget und musst davon deine Startelf kaufen. Du bekommst jeden Spieler, den du willst, für den aktuellen Marktwert, darfst aber nur in den Top 5 Ligen einkaufen. Liebe Grüße aus der Hauptstadt des Nordens, da kommt jemand aus Lübeck. Also, ich darf einkaufen für 200 Millionen Euro, marktwertgetreu aus den Top 5 Ligen und kann jetzt schon mal sagen, in diese Frage habe ich deutlich mehr Zeit reingesteckt, als ich vom ja wahrscheinlich Aufwand-Nutzen-Verhältnis her hätte tun sollen, weil es einfach eine Frage ist, die ich super, super nice finde und mich wieder darin bestärkt hat, dass, glaube ich, so in meiner naiven Vorstellung, weil das ist, glaube ich, deutlich, deutlich komplizierter, Kaderplaner zu sein oder an der Kaderplanung eines Profivereins mitzuarbeiten, einer der coolsten Jobs ist, die ich mir so vorstellen kann. Also, call me, maybe, wer auch immer. Und wir starten rein mit dieser Elf. Ich habe mir überlegt, okay, ich muss an der einen oder anderen Stelle, muss ich viel Qualität für relativ wenig Marktwert kriegen, um auf anderen Positionen teurere Spieler dazu holen zu können. Hab mir auch überlegt, okay, ich will eine gute Mischung haben aus jüngeren Spielern und aus Spielern, also aus jüngeren Spielern, die sich entwickeln können, die für diesen imaginären Verein auch einen Resale-Value haben könnten und aus einer erfahrenen Achse. Und wir machen das folgendermaßen. Im Tor starten wir rein mit Stefan Ortega, weil er eben nur zweite Wahl ist für Manchester City und auch schon über 30. Marktwert in Anführungszeichen nur 9 Millionen Euro. Dafür kriegt man aber brutale Qualität, die vielleicht bei City nicht zur Nummer 1 reicht, aber bei ganz vielen anderen Clubs, auch bei Calcio Berlin, zur Nummer 1 reichen sollte. Dreierkette davor. Übrigens systematisch betrachtet spielen wir ein 3-4-2-1, eine der Lieblingsformationen von mir. Ich mag generell Systeme mit Wingback und dementsprechend machen wir das hier auch. Linker Innenverteidiger ist ein Name, der bei Bayer Leverkusen aktuell kursiert als Beloquian-Ersatz und ist Mario Hermoso. Der hatte mal ein richtig krasses Hoch bei Atletico und ist da vor allem herausgestochen, weil er in der Spieleröffnung extrem stark gewesen ist. Ein sehr progressiver Innenverteidiger, der viel Raumgewinn von hinten im Aufbau für die eigene Mannschaft erzielen kann. Nicht so sehr ein körperlicher Typ, aber ich muss sagen, vom Spielerprofil her verstehe ich komplett, warum der auf dem Radar von Bayer Leverkusen aufgetaucht ist. Ist ja aktuell noch bei der Roma unter Vertrag. In der Mitte der Innenverteidigung haben wir pure Erfahrung, pure Qualität, über 40 Jahre alt, ist trotzdem noch sehr, sehr gut unterwegs, ist Kapitän von Nizza, hört auf den Namen Dante und hat einen Marktwert von gerade mal 500.000 Euro, ist ein absoluter Schnapper. Seine Passstatistiken sehen immer noch sehr gut aus, seine Defensivstatistiken auch, der hält sich enorm fit und ich finde es einfach auch charmant, Dante nochmal am Start zu haben. Damit aber das Alter so ein bisschen kompensiert wird und weil Mario Hermoso auch nicht der körperlichste Typ ist, möchte ich ein Monster haben. Ich möchte ein Monster haben in dieser Dreikette, der körperlich nahezu jeden auffrisst, den er in einem direkten Duell begegnen würde. Und für mich ist es Jan-Aurel Bissek, der passt auch zu diesem Trikot hier, hat ja mal beim FC gespielt, kommt vielleicht aus der FC-Jugend sogar und spielt mittlerweile bei Inter, Marktwert 30 Millionen Euro und ich habe ihn gern dabei, weil er eben körperlich ein Monster ist, weil er ein sehr guter Ballschlepper aus der Defensive ist, also jemand, der den Ball nach vorne bringen kann und jemand, so ein bisschen analog dazu, wie das in der Leverkusener Dreierkette, wenn das zum Beispiel Hinkapier sind und Mukiele, wie die beiden auch sowohl innen spielen können, wenn die jetzt gegen den Ball 5-3-2 spielen, aber Leverkusen sieht man auch häufiger mal mit Ball oder gegen den Ball im 4-4-2, wo dann Frimpong und oder Grimaldo eigentlich die Mittelfeldspieler sind und dann Hinkapié und Mukiele zum Beispiel die die Außenverteidiger geben, weil sie eben in der Lage sind, beide Positionen zu bekleiden gegen den Ball, sowohl innen als auch außen. Und genau das traue ich eben Jan-Aurel Bissek auch zu. Heißt der Jan-Aurel Bissek oder denke ich hier an Jan-Aurel Merz, diesen Comedy-Menschen? Bissek Inter. Der heißt Jan-Aurel. Aber es gibt noch einen Jan-Aurel. Bin mir ziemlich sicher, dass es noch einen Jan-Aurel gibt, der mal Beef hatte mit der Reitsport-Community, als diese Frau das Pferd geboxt hat, weil das nicht springen wollte. Andere Geschichte. Wie hieß das nochmal? Hat einen geilen Namen gehabt. Live googeln. Pferd, das geschlagen wurde. Olympia. Ehrlicherweise, ich finde hier nichts zum Namen, aber ich glaube, es hieß Saint Boy. Und ja, im Gedenken an Saint Boy diese Folge heute auf jeden Fall. Wir kommen ins Mittelfeld, respektive Schienenspieler. Für die Schiene habe ich mich in der Bundesliga bedient und zwar auf beiden Seiten. Linke Seite Tom Rothe, Marktwert 12 Millionen Euro. Macht das bei Union den Umständen entsprechend, finde ich schon gut. Die rote Karte war ein bisschen blöd, aber in meinen Augen auch kein Linksverteidiger für eine Viererkette idealerweise, den er da spielen und geben musste. Und Tom Rothe ist auch ein körperliches Paket, ist über 1,90 groß und ich möchte dann, wenn Mario Hermoso schon kein körperliches Monster ist, möchte ich daneben jemanden haben, der kein Federgewicht ist, damit die linke Seite nicht so körperlich ein bisschen unterbesetzt ist. Auf der rechten Seite ist mir das egal, er hat Bissek, um ihm den Rücken frei zu halten, hat einen Marktwert von nur 5 Millionen Euro, da auch schon, ich glaube, 30 plus mittlerweile, aber seit die aufgestiegen sind in der Bundesliga, in die Bundesliga und eigentlich auch schon im Aufstiegsjahr, bedeutet Mitchell Weiser auf der rechten Seite überdurchschnittliche bis teilweise sehr gute Qualität, viele Scorerpunkte für einen Schienenspieler, ist jemand, der gerne auch mal einrücken kann, der sich auf engen Räumen wohlfühlt, der in der Lage ist, technisch gute Lösungen zu finden und ich finde, Mitchell Weiser ist im Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was wir hier vorhaben, eine sehr, sehr gute Wahl. Mittelfeldzentrum, zwei Spieler. Ich muss jetzt fußballnördlich kurz Englisch sprechen, denn ich wollte einen Spieler haben, der Carry First ist und einen Spieler haben, der Pass First ist. Also ein Spieler, dessen erster Impuls ist, wenn er einen Ball kriegt, ist, ihn zu schleppen und einer, der eher ein bisschen stationärer ist, der nicht die Wege mit nach vorne macht, der eher ein guter Passspieler ist und noch dazu ein guter Defensivspieler. Dieser Defensivspieler ist für mich Les Melou. Start Brest steht der unter Vertrag, Marktwert 8 Millionen Euro, ist ein guter Spieler gegen den Ball und jemand, der gleichzeitig im Passspiel sehr ordentlich ist, auch progressives Passspiel ordentlich bei einer hohen Genauigkeit, ist aber jemand, der eben die Position hält und das ist wichtig, denn der andere Mann, das ist Khéphren Thuram, 35 Millionen Euro Marktwert, spielt bei Juventus Turin und der ist halt der Inbegriff von Box-to-Box, ich glaube auch, du hättest den in ein Sechser-Korsett pressen können oder könntest das, aber beraubst ihm damit eigentlich einer seiner großen Stärken. Der braucht fast die Freiheit, auch mal die Position zu verlassen, nach vorne zu gehen, vor allem mit Ball am Fuß nach vorne zu gehen, weil er eben auch ein sehr guter Ballschlepper ist, der auch eine gute, also ein gutes technisches Gesamtpaket dafür hat, dass er ähnlich wie sein Bruder auch ein körperlich ziemlich massiver Spieler ist. Also Thuram, Les Melou bilden das französische Mittelfeld-Duo. Der eine spielt bei Juventus, der andere bei Stade Brest. Und dann haben wir noch drei Spieler übrig. Rechte, ja, Halbstürmer, Halbraumzehner-Position, wie auch immer ihr das nennen möchtet, habe ich mich für Laza Samacic entschieden. Der hat sich für Serbien entschieden, hätte auch für Deutschland spielen können. Der spielt mittlerweile bei Atalanta, ist dorthin ausgeliehen von Udine. Die Laie hat, glaube ich, eine Kaufoption oder Kaufpflicht. Ich meine Kaufpflicht. Und Laza Samacic, auch wenn man seine Heatmaps anschaut, seine aktuelle Heatmap, ist der Inbegriff von diesem Halbraumzehner, der diesen rechten Halbraum besetzt, im letzten Drittel, im Angriffsdrittel da vor allem unterwegs ist. Das sieht man komplett aus seiner Heatmap. Das ist ein überragender Spieler, was das Inszenesetzen seiner Nebenleute angeht. Ganz, ganz viele schusserzeugende Aktionen. Underrated auch sehr stark auf engen Räumen, dadurch, dass er technisch einfach ein sehr guter Spieler ist, kann 1 gegen 1 auflösen. Einmal so ein krasses Tor gemacht, ich glaube in der Champions League gegen irgendeine Mannschaft in gelben Trikots, wo er ein überragendes Solo hatte. Und Laza Samacic für 20 Millionen Euro Marktwert ist in meinen Augen ein Schnapper. Auf der linken Seite haben wir den teuersten Spieler bei uns im Kader, Christopher Nkunku. Der hat schon gezeigt, dass diese linke Halbraumposition bei Leipzig eine ist, die er herausragend gut spielen kann, die er spielen kann in einem Scorebereich von 30 plus teilweise. Und der Marktwert ist nur 50 Millionen, weil die Chelsea-Zeit nicht so gut gelaufen ist, ist in meinen Augen mehr ein Ausdruck von Chelseas Inkompetenz als von irgendwas, was Nkunku nicht könnte. Der hat ein ordentliches Tempo mit, glaube ich, in der Bundesliga knapp 35 km/h, die er so in der Spitze gelaufen ist. der ist technisch super stark, der kann auf engen Räume auflösen, der kann in Szene setzen, der kann selber abschließen, also ist eigentlich fast ein Komplettpaket für die Position. Und der Starspieler dieser Mannschaft und vorne im Sturmzentrum haben wir, ich glaube, den einzigen Spieler, den ich aus La Liga mitgebracht habe, Tierno Barry. Marktwert 14 Millionen Euro, spielt bei Villarreal, ist dorthin gewechselt vom FC Basel, hat dort in der spanischen Liga Stand jetzt 7 Tore gemacht. Der kann technisch manchmal noch ein bisschen unsauber, ein bisschen hölzern sein, sowohl in der Ballbehandlung als auch in seinem Abschluss. Aber Dinge, die Barry gut macht, Bälle festmachen mit dem Rücken zum Tor und dann Ablagen für Leute, die neben ihm sind, ist ideal für so ein System mit Halbraumzählern, die relativ nah am Stürmer dran sind, die dann vielleicht auch mal so Tiefenläufe machen können. Tiefenläufe auch von Rot und Weißer denkbar. Und Barry hat, glaube ich, alleine von den 7 Toren 3 per Kopf gemacht, ist stark nach Flanken, kann sich da gut durchsetzen. Auch das haben wir qualitativ gut abgedeckt mit Mitchell Weißer und Tom Rothe. Und das ist die Mannschaft, die ich ins Feld führen würde. Und dieses Team, also Marktwert 200 Millionen Euro von der Startelf, ist auch nicht wenig. Ohne Bank, ohne alles. Dieses Team würde, glaube ich, in Deutschland um Champions-League-Plätze mitspielen. Das ist eine Mannschaft, die, glaube ich, kann Vierter werden in der Bundesliga. Das würde ich absolut für möglich halten. Viel zu lange gebraucht für die Recherche, viel zu lange gebraucht für die Beantwortung. Ich hoffe zumindest für euch war es halbwegs so interessant wie für mich, weil ich habe diese Frage sehr, sehr geliebt. M. Keller 6740 hat sich ebenfalls gemeldet mit einem Bundesliga-Baller-Quickfire. Also Bundesliga-Baller, entweder oder, und ich muss mich für einen von beiden entscheiden, wahrscheinlich für den, der aus meiner Sicht der größere Baller war. Vedat Ibisevic versus Sandro Wagner. Sandro Wagner hat mit 27 sein erstes gutes Jahr gehabt für Darmstadt in der Bundesliga, hat dann für Hoffenheim nochmal zweistellig getroffen mit 11 Toren. Ich meine, das müssten 14 oder 15 für Darmstadt gewesen sein. Und dann nochmal, wenn du TSG und Bayern kombinierst, glaube ich, so 12 in der Saison. Also dreimal zweistellig getroffen. Ich glaube, bei Ibisevic war es 6-mal, deutlich mehr über die Gesamtkarriere verteilt. Und auch die Jahre, in denen er nicht zweistellig getroffen hat, waren trotzdem besser als die meisten Karrierejahre von Sandro Wagner. Deswegen, Vedat Ibisevic ist für mich der deutlich größere Bundesliga-Baller in seiner Gesamtheit als Sandro Wagner. André Hahn versus Salomon Kalou. Wie sagt er nochmal, der Arzt von Hertha BSC? Kalou, mach das aus oder lass das. Legendär, dieser Livestream, Livestream von Salomon Kalou. Kalou, ey, kann nicht mehr reden. Eine der lustigsten und besten Sachen, die jemals im Kontext Bundesliga passiert sind, dass Salomon Kalou einfach live war in dieser Hertha-Kabine und drumherum während Corona und so ein bisschen mal reingehorcht hat, wie das Stimmungsbarometer ausschlägt bei den Hertha-Profis. André Hahn, super geradliniger, direkter Spieler. Gladbach und Augsburg sind die Stationen, die ich vor Augen habe. Kalou natürlich durch und durch härter. Ich bin trotzdem bei Salomon Kalou. Ich wäre nicht überrascht, wenn mir am Ende einer sagen würde, André Hahn hat in seiner besten Saison besser performt als Salomon Kalou. Aber was so den Flair angeht und meinen Eindruck des Spielers, wäre ich tendenziell eher bei Kalou gewesen. Also die beste Saison von André Hahn. Leck mich am Arsch, der hat eine 20-Scorer-Saison gespielt. Fairerweise sonst auch keine derart krasse mehr, nicht mal im Ansatz, aber der hat mal für Augsburg eine 20-Scorer-Saison gespielt. 2013, 14, 12 Tore, 8 Vorlagen. Salomon Kalou, was hat der gemacht? Beste Kalou-Saison in der Bundesliga. 14 und 2, 12 und 3, das waren die besten Saisons, die Kalou gespielt hat für die Hertha. 8 und 2, 7 und 4, 6 und 0. Ja, nicht im Peak, aber ich finde in der Gesamtheit trotzdem besser und es bestätigt ja auch so ein bisschen meinen gefühlten Eindruck. Deswegen habe ich Kalou vor André Hahn. Patrick Herrmann gegen Jakub Blaschikowski. Blaschikowski hatte so scoringtechnisch nur ein richtig krasses Jahr und das war nicht das Jahr, in dem Dortmund, nicht die Jahre, muss man sagen, in dem Dortmund Meister wurde, sondern das 2012-13er Jahr. Da hat er, glaube ich, auch über 20 Scorer in der Bundesliga gehabt. Patrick Herrmann low-key in seinen jungen Jahren auch mindestens drei starke Gladbach-Spielzeiten mit so 14, 15, 16 Scorern. Aber Kuba ist Kuba. Kuba war in der Mannschaft ein Starter, die Champions League-Finale erreicht hat. Ist jetzt für die Bundesliga nicht so relevant, aber hat auch seine beste Bundesliga-Saison, war auch besser als die beste von Patrick Herrmann. Und für mich ist Błaszczykowski auf jeden Fall über Patrick Herrmann in der Gesamtbewertung. Oliver Baumann versus Roman Weidenfeller finde ich super spannend. Oliver Baumann hat natürlich einfach eine extrem lange Bundesliga-Vita über Freiburg und Hoffenheim hinweg und bringt ehrlicherweise eigentlich Jahr für Jahr konstant gute bis überdurchschnittlich gute Leistungen im Tor. Roman Weidenfeller war richtig alte Schule, war richtig Gary Ehrmann. Also da hättest du auch, also ja, also die Füße konntest du nicht gebrauchen. Also es war eigentlich irrelevant, ob Roman Weidenfeller Füße hat oder nicht, weil er konnte sie auf jeden Fall nicht gebrauchen. Aber Roman Weidenfeller für mich war an seinem Peak und der war für mich ehrlicherweise auch 2012, 13. Ich erinnere mich vor allem an die Champions-League-Saison. Im 1-gegen-1, also 1-gegen-1 gegen den Stürmer, vielleicht der beste Torwart der Welt in diesem Jahr. Roman Weidenfeller war ein Monster im 1-gegen-1 damals. Trotzdem, trotz dessen, dass er da eine grandiose Saison gespielt hat, würde ich, glaube ich, Baumann den Not geben in der Gesamtheit. Naldo versus Benedikt Höwedes. Benedikt Höwedes, Schalke gemacht, auf Schalke vergrault worden. Reisende kann man aufhalten, wenn man will. Zitat. Naldo, Meister mit Werder, auch für Schalke gespielt, für Wolfsburg gespielt. Freistoßmaschine, kopfballstark, legendäres Tor beim 4:4. Naldo ist schon einfach eine größere Bundesliga-Ikone als Benny Höwedes, so ehrlich muss man, glaube ich, sein. Bas Dost versus Paco Alcacer. Beides, Spieler, die hell geleuchtet haben wie Kometen und dann auch entsprechend schnell verglüht sind. Bas Dost wahrscheinlich eher noch mehr in der Bundesliga geleistet als Paco Alcacer. Ich erinnere mich bei Bas Dost an diese eine Halbserie, wo er so 12 Tore gemacht haben müsste. Das, was Paco Alcacer in seiner Anfangszeit beim BVB gemacht hat, die ganzen Joker-Tore gegen Leverkusen, diese absurde Nummer gegen Augsburg, wo sie, glaube ich, 5-3 gewonnen haben, was auch immer mit dem direkten Freistoß, ist trotzdem einfach mit deutlich mehr Flair für mich verbunden. Also für mich Paco Alcacer klar der größere Baller. Und final, Daniel Caligiuri versus Mitchell Weiser. Vielleicht strategisch unklug, das zu sagen. Ich glaube, wir haben schon mal einen Daniel Caligiuri so lose gebaggert für einen Wildcard-Spot in der Baller League. Aber Mitchell Weiser, mittlerweile fast underrated, ist ja auch gut rumgekommen, hatte auch mal eine Leihe zum 1. FC Kaiserslautern. Kölle kommt da, glaube ich, ursprünglich her, FC Bayern, Bayer Leverkusen. Und bei Werder Bremen, dann würde ich sagen, final so richtig sein Glück gefunden. Und das aber auch super stark. Ich finde, Mitchell Weiser ist echt ein feiner Fußballer, ein richtiger Baller. Ich erinnere mich auch noch, glaube ich, damals an, hat er bei Olympia ein wichtiges Tor für Deutschland gemacht? Die zwischenzeitliche Führung im Finale gegen Brasilien? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich auf jeden Fall an einen Mitchell Weiser Olympia-Moment. Und für mich ist Mitchell Weiser im Baller-Ranking knapp, aber er ist über Daniel Caligiuri, auch wenn der damals eine extrem geile Foot-Fantasy-Karte hatte, die sich sehr, sehr gut und lange hat spielen lassen. Liebe Grüße aus Spree-Athen. Spree-Athen. Cottbus? Spreewald? Könnte sein, ne? Alex F4828. Moin. Hier werde ich mich jetzt in die Nesseln setzen, kann ich schon mal ankündigen. Wie sieht dein Ranking der Stammtorhüter der aktuellen Bundesligisten gemessen an der Leistung aus dieser Saison aus? Liebe Grüße aus dem schönen Tübingen. Tübingen, warum bist du so hügelig? Tübingen, warum bist du nicht flach? Gibt es einen Song zu, sehr eingängig, sehr melodisch, könnt ihr euch gönnen auf YouTube. Tübingen, warum bist du so hügelig? Eine sehr hügelige Stadt. Ich kann vorweg schicken, ich habe nie geclaimed und werde niemals claimen, dass Einschätzungen zu Torwart, zu Torhütern zu meinem Spezialgebiet gehören. Ich habe keine sonderliche Expertise, um Torhüter bewerten zu können. Ich kann hier wirklich nur aus einer Mischung, aus ein bisschen Recherche, die ich natürlich gemacht habe bei den einzelnen Namen, plus Bauchgefühl. Ich habe zumindest viel gesehen in der Saison, weil ich halt eigentlich fast alle Bundesligaspiele gucke. Habe ich so ein bisschen, ja, letztendlich nach meinem Bauch gerankt. Also seid mir nicht böse, wenn irgendwas komplett gegen eure Einschätzung geht. Und es geht nach den Leistungen in dieser Saison für ihre Vereine und auch natürlich im Vergleich mit den anderen. Da habe ich auf der 18, wo ist Pumba? Timon Weiner von Holstein Kiel. Hat da auch keinen leichten Job bei einer Mannschaft, die zeitweise schießbudenartig unterwegs gewesen ist gegen Bayern und Co. Aber er hat es eben auch nicht besser gemacht. Ich finde nicht, dass Timon Weiner unter dem Verdacht steht, so etwas zu sein, wie es Stefan Ortega für Arminia Bielefeld gewesen ist. Also ich glaube nicht, dass der danach Nummer 2 wird bei Manchester City. Und für mich aktuell in der Tendenz, von meinem Eindruck her, der schwächste Bundesliga-Keeper auf Platz 17 habe ich Patrick Dreves, kann nicht in die Loco-Fußstapfen von Riemann treten. Und auch in seiner Gesamtheit überzeugt er mich nicht. Riemann war natürlich zwischen Genie und Wahnsinn. Aber wenn er Genie war, war er richtig Genie und hatte deutlich mehr Highlights und Glanzlichter in seinen Spielen. Bei Dreves denke ich auch manchmal, dass es so eine Kopfsache ist. Aber ja, für mich die Nummer 17 auf jeden Fall. Platz 16, Nedljko Labrović. Labrović, ehrlicherweise, hat er auch ein paar geile Spiele gemacht. Gegen Bayern, glaube ich, zum Beispiel für Augsburg ein brutal gutes Spiel gemacht. Auch wenn sie das am Ende recht deutlich verloren haben. Aber es ist ein Torwart, der in der Saison abgesägt worden ist, der ersetzt worden ist von Finn Dahmen. Das ist ersetzt, oder? Nicht verletzt. Ich meine, das haben die einfach ausgetauscht, weil er eben neben so einem Glanzlichtspiel oder Glanzlichtspielen auch ein paar Ausreißer nach unten hatte und dann vor allem in Kiel, das Spiel hat ihm, glaube ich, das Genick gebrochen. Das war extrem schwach, als sie die 5 Dinger gefressen haben, war da ordentlich mitbeteiligt. Für mich deswegen auf der 16 und auf der 15 Kevin Müller von Heidenheim. Immer wieder für eine wilde Parade gut, aber auch ein paar schwierige Momente. Ich fand ihn letztes Jahr besser als dieses Jahr, was, glaube ich, für gesamt Heidenheim auch gilt. Und meine Nummer 15 auf der 4-10. Michael Zetterer ist mit Ball am Fuß sehr stark. Das Gesamttorwartspiel in meiner Wahrnehmung nicht so gut. Und also er hat diesen Selling Point, dass er eben im Aufbauspiel extrem stark ist. Der spielt tolle Pässe hinten raus. Der kann Pässe flach aus dem Strafraum in die letzte Linie in den Fuß des Stürmers bringen. Und das ist alles super wichtig, auch für Werder Spiel mit Ball. Im Gesamttorwartspiel diese Saison eher so lala. Meine Nummer 14. Auf der 13, jetzt wird es zum ersten Mal, glaube ich, kontrovers, Gregor Kobel, der ja mit Ball am Fuß sich als katastrophal geoutet hat in der Saison hier, nicht zum ersten Mal, ich erinnere mich an diesen Querschläger gegen Bayern unter anderem, der aber normalerweise immer im restlichen Torwartspiel so gut war, dass man ihm das alles bereitwillig verziehen hat, das ist in der Saison nicht der Fall. Ich finde Gregor Kobel relativ schwach, ist nicht jemand, der, wie man es von ihm kennt, gegen auch schon in den letzten Jahren teilweise krisenden BVB die Kohlen aus dem Feuer holt. Und deswegen meine Nummer 13, Gregor Kobel. Auf der 12, Alexander Nübel. Auch der spielt es von hinten raus sehr ordentlich für den VfB Stuttgart über weite Strecken. Hat aber wieder eine gewisse Fehleranfälligkeit drin gehabt. Zumindest ist es meine Wahrnehmung gewesen. Und ja, holt mich nicht so vollständig ab. Auf der 11, Lukas Radetzky. Ich finde auch die Bewertung der Torhüter von den Top-Teams nicht immer so leicht, weil die oft auch einfach weniger gefordert sind, weniger Chancen haben, sich auszuzeichnen. Lukas Radetzky, der also hat seine Limitierungen im Spiel mit Ball, das war schon vorher klar, ist okay. Also ich sage jetzt nicht 11, weil er scheiße war, aber mehr sehe ich da jetzt nicht. Auf der 10 Kevin Trapp, zwischenzeitlich mal von Kawasantos ersetzt worden, da nicht, weil er zu schlecht war, sondern weil er ausgefallen ist. Und Kawasantos sah dann so für 2 Spiele aus, für oder wie jemand, wo man sich fragte, ey, warum spielt der erst jetzt? Aber dann hat eben Kawasantos auch gezeigt, dass ein Torhüter sein auch vor allem eine Frage von Konstanz ist und hat dann ein paar, in einem Spiel, glaube ich, 2 böse Böcke drinne gehabt. Und ja, Kevin Trapp, auch der hat, wie alle eigentlich beim FCK unter Gary Ehrmann ausgebildeten Keeper, seine Limitierung mit Ball am Fuß, macht das ordentlich, aber in meinen Augen jetzt auch nicht überragend, deswegen der 10. Platz. Der 9. Platz geht an Manuel Neuer. Der FC Bayern kommt fast nie in die Verlegenheit, irgendwie viele Torschüsse zuzulassen. Die meisten Torschüsse, die sie kassieren, sind gefühlt große Chancen, weil das eigentlich nur über irgendwelche Umschaltmomente geht, wo dann aber auch wirklich alles offen ist, wenn mal der Gegner durchkommt. Und dann ist es auch schwer, sich in diesen wirklich hochkarätigen Chancenmomenten für den Gegner auszuzeichnen. Deswegen Manuel Neuer für mich auf der 9. Die 8, Frederik Renault. Der wäre für mich letzte Saison noch deutlich weiter oben gewesen. Aktuell habe ich ihn auf der 8. Das ist auch viel Gefühl letztendlich am Ende des Tages. Auf der 7, Oliver Baumann, letzte Saison einer der stärksten Bundesliga-Keeper oder vielleicht der stärkste Bundesliga-Keeper sogar. In dieser Saison gilt das nicht so ganz. Hat auch mal ein bisschen gewackelt, habe ich das Gefühl gehabt. Jetzt gemeinsam mit der TSG, mit seinen Vorderleuten. Aber das ist ordentlich. Auf der 6 habe ich vielleicht jemand Überraschendes für viele, denn er sah auch gerade am Wochenende gegen die Bayern nicht gut aus bei beiden Gegentoren. Ui, kurz ein bisschen dunkel geworden, einen Moment. Noah Atubolu ist meine Nummer 6. Noah Atubolu hat das Problem, wenn er scheiße spielt, dann meistens so richtig. Und das fällt natürlich auch dann sehr stark auf. Aber täuscht auch so ein bisschen darüber hinweg, glaube ich, dass er oftmals sehr ordentliche Leistungen zeigt und mit seiner Athletik auch jemand ist, der an viele Bälle rankommt, der schnell im Rauslaufen ist und eigentlich vieles gut macht. Und ich meine auch, also es ist jetzt nur ein Referenzwert, das kann man jetzt nicht so hoch hängen, aber also ein Torhüter, der nur Scheiße baut, hat keine Durchschnittsnote von 7,1 bei SofaScore. Und Atubolo vielleicht ein bisschen schlechter als sein Ruf und besser als sein Ruf, sorry. Und deswegen bei mir auf der 6, auch wenn ich sauer war, dass er Kim da nicht mit angezogenem Knie einfach weggelasert hat, wie es sich für einen Torhüter gehört in meinen Augen. Auf der 5 Nicola Vasi, der vielleicht auch gar nicht so viel machen muss, weil er eine sehr starke Defensive vor sich hat bei St. Pauli. Bei einem Aufsteiger wohlgemerkt. Aber wenn, dann ist er eigentlich immer souverän, hält das, was er halten muss und macht es gut. Ist genau die Art Rückhalt, die du, glaube ich, als Aufsteiger brauchst. Einfach ein sicherer, zuverlässiger Keeper, damit du eine Chance hast im Rennen um den Klassenerhalt. Deswegen auf der 5 für mich Nicola Vasi. Auf der 4 Kamil Grabara beim VfL Wolfsburg. Kann gute Sachen mit Ball am Fuß. Zumindest das, was ich gesehen habe. Haben wir auch schon öfters gesehen, dass der in der Torwartkette eingebunden worden ist beim VfL Wolfsburg. Und hat auch mal schon, glaube ich, mal einen schlechten Tag gehabt, aber pariert meistens sehr, sehr gut. Und auch dafür gesorgt, glaube ich, mit dafür gesorgt, dass Wolfsburg ein paar pinkte Punkte, mehr geholt hat, als die Leistungen vielleicht eigentlich hergegeben haben. Also Grabara auf meiner Nummer 4. Auf der 3 Peter Gulaschi, underrated, weil er bei einem Schrottverein spielt, aber auch diese Saison wieder sehr, sehr stark und er kam ja auch von einer großen Verletzung zurück und hat ein paar monstermäßig gute Performances gehabt. Also Leipzig hat ja auch sehr viele erwartete Gegentore, deutlich mehr als sie kassiert haben, und ein Grund dafür, warum es eben nicht so viele sind, ist eben auch Peter Gulaschi, auch bei den beiden Remis gegen Leverkusen, ich glaube vor allem im Hinspiel, einen sehr, sehr starken Tag erwischt und in den meisten Partien sehr gut unterwegs. Auf der 2 Robin Zentner von Mainz 05, der war in der Vorsaison zeitweise noch einer der schwächsten Keeper, was so Prozentualanteil an abgewehrten Bällen angeht. Das hat sich definitiv geändert. Robin Zentner macht einen brutalen Job, ist ein sehr guter Keeper auf der Linie, hat starke Reflexe. Auch der hat seine ganz klaren Limits mit den Füßen, aber die sind nicht so relevant in der aktuellen Saison. Und ich finde halt das, was er macht im klassischen Torwartspiel, ist super, super stark und ist für mich einer der stärksten Keeper der Bundesliga in der laufenden Spielzeit. Auf der Nummer 1 habe ich Moritz Nikolas, der hat Omlin verdrängt und der macht es super gut. Der macht es super, super gut. Der hat wirklich so Sahnetage, wo der einfach hext und Dinge rausfischt, die er nicht hätte rausfischen sollen. Der macht wenig Fehler. Ich finde, der ist auch brauchbar, wenn er den Ball in den Fuß kriegt und da mitspielen muss. Und für mich ist in meinem Eindruck, den ich habe, ich meine, er hat auch einen Elfmeter pariert, aber nagel mich nicht drauf fest, ist Moritz Nikolas für mich aktuell der stärkste Keeper, der formstärkste, leistungsstärkste, was auch immer, der Bundesliga. Ich weiß nicht, dass er der beste Keeper der Liga ist in seiner Gesamtheit, aber wenn ich die Leistung in der Saison bewerte, ist für mich Moritz Nikolas auf der 1. Talk 749, moin. Wie wäre es mit einer Top 3 der am meisten abgestürzten Vereine im Jahr 2025 im Vergleich zu den 2010er Jahren? Viele Grüße aus der Fahrradstadt. Ja, es gibt eigentlich nur so eine richtige Fahrradstadt in Deutschland gefühlt und das ist Münster. Also muss es auch Münster sein. 3 Vereine. Ich habe ehrlicherweise jetzt das so gelöst, dass ich auf das Jahr 2010 geguckt habe und dann geschaut habe, wo stehen Mannschaften heute und dann geguckt habe, wie groß ist die Diskrepanz und auch aber so ein bisschen aus meinem Kopf heraus überlegt habe, okay, wer fällt mir denn einfach so spontan ein? Und Nummer 1 habe ich mit dabei, vorweg, man kann hier viele Vereine ins Feld führen, ich vergesse wahrscheinlich auch einige manche sind auch vielleicht eher oder noch mehr abgestürzt, aber das sind die, die mir jetzt so in den Sinn gekommen sind. Girondins Bordeaux, die wurden echt 2008, 2009, wurden die noch Meister in Frankreich, haben also 2009 und 2010 in der Saison noch Champions League gespielt, wurden sogar Gruppensieger vor Bayern und vor Juventus, die damals ausgeschieden sind, und sind erst im Viertelfinale an Lyon gescheitert. Das war 2010. 15 Jahre später spielen die 4. französische Liga mit Andy Carroll und einem Kadermarktwert von 150.000 Euro insgesamt. Das ist ein beispielloser Absturz, den dieser Verein hingelegt hat. Der passt sehr, sehr gut zu der Gesamtsituation des französischen Fußballs, die auf einer finanziellen Ebene wirklich katastrophal ist. Sehr empfehlenswert auch das Video, was Nico da bereits zur Ligue 1 gemacht hat. Die Bolton Wanderers habe ich ebenfalls dabei. Die waren nämlich 2010 auch noch oder haben bis 2012 sogar Premier League gespielt, von Anfang der 2000er an. Wurden unter Sam Allardyce sogar Sechster zwischenzeitlich und haben 2008 im UEFA Cup Achtelfinale gestanden und in der Gruppenphase sich zu einem 2:2 gekämpft in der Allianz Arena in München. Damals hat der FC Bayern noch UEFA Cup gespielt. Kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, dass das dem FC Bayern mal passieren würde, nicht in der Champions League dabei zu sein. Und spielen inzwischen League One, also dritte englische Liga, stehen da auf Platz 9 im Mittelfeld, stehen also nicht mal unter Verdacht, da irgendwie aufzusteigen und waren sogar zwischenzeitlich sogar schon in die League Two, also die vierte englische Liga, abgestiegen. Ich meine sogar, Cristiano Ronaldo hat damals gegen Bolton sein Premier League Debüt für Manchester United gegeben, weil ich erinnere mich daran, das Spiel, das Debütspiel mit meinem Opa geguckt zu haben, und ich meine, die Gegner, die er damals reihenweise schon eingedreht hat, als er noch dieser Flügelspieler, dieser Wirbelwind, dieser Dribbler war, müsste, glaube ich, Bolton gewesen sein, auch ein krasser Absturz. Sam Allardyce ist ehrlicherweise underrated als Trainer, muss man sagen. Auch ein paar geile Sachen gesagt, unter anderem eben, dass Fußball nicht spannend ist, wenn man langsam spielt und den Ball 50 Mal rumpasst. Fußball ist dann spannend, wenn man das Ding langschlägt, mit dem ersten Kontakt in den Lauf des Stürmers weiterleitet und der das Ding sofort reinnagelt. Das ist spannend, das reißt Leute von ihren Sitzen und nicht dieses Ball rumgeschiebe und dann nichts Schlimmeres findet, als wenn ein Innenverteidiger im eigenen 16er angespielt wird. Spannender Mann, guter Mann. Und zuletzt, B scheint ein Thema zu sein, Bordeaux, Bolton, Bursaspor. Bursaspor, vielleicht ein Shout aus der Türkei, den nicht so wahnsinnig viele auf dem Schirm haben. Bursaspor, die mit dem Krokodilstadion, offizielles Zeichen für Krokodil. Ich war damals bei Nelson Mandelas Trauerfeier, war ich der Gebärdensprachenübersetzer, habe ich damals gemacht, wissen viele nicht. Bursaspor 2009/10 waren die noch, also exakt 2010 sind die einfach türkischer Meister geworden, und die hatten damals einen Präsidenten, der sehr gute Arbeit geleistet hat, der dann verstorben ist, und danach kam ja ein schlechterer Präsi nach dem anderen, es wurde Vetternwirtschaft betrieben, in die eigene Tasche gewirtschaftet, nur auf den persönlichen Vorteil hingearbeitet, verschuldet noch und nöcher, und inzwischen spielt Bursaspor einfach vierte Liga in der Türkei, also auch die sind von 2010 bis heute maximal krass abgestürzt. Alex kommt aus unserem Discord, steht auch in seinem Reisepass oder Perso steht Nationalität Discord, und auch ihr könnt Bürger des Staates Discord werden, wenn ihr zum Beispiel Subs seid bei Twitch, subscribe da, und dann kommt ihr bei uns in den Discord rein, könnt dort eben auch Fragen stellen, die meistens also eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, genommen zu werden, weil dort weniger reinkommen als auf dem YouTube Community Tab, so rein vom Verhältnis her. Alex, Gude, in der Bundesliga und zweiten Bundesliga soll bereits am kommenden Wochenende eine Testphase mit Schiedsrichterdurchsagen im Stadion nach VAR-Eingriffen vergleichbar mit der NFL geben. Soll es das geben? Dadurch soll mehr Transparenz beim VAR erreicht werden. Haltet ihr das für eine geeignete Maßnahme, um wirklich mehr Transparenz und Akzeptanz für den VAR zu schaffen? Und kann der VAR damit langfristig noch im Fußball funktionieren? Liebe Grüße aus Düsseldorf, wo es wohl auch einen Testlauf geben wird. Also funktionieren ist ein großes Wort, aber der VAR wird langfristig bleiben. Da wird sich nichts mehr daran ändern. Ich glaube wirklich, das ist ein Rad, das kann nicht mehr zurückgedreht werden. Du kannst eine Atombombe nicht unerfinden, also enterfinden geht nicht. Wenn die Flasche, der Geist einmal aus der Flasche ist, dann kriegst du nicht mehr zurück rein. Und dasselbe gilt auch für das Fußball-Äquivalent zur Atombombe, für den Videobeweis. Eine Massenfreudenvernichtungswaffe. Also erstmal, kann ja nur besser werden. Muss man schon mal festhalten, kann nur besser werden, weil irgendeine Form der Kommunikation ist schon mal besser als gar keine Kommunikation. Aber die Messlatte liegt auch nicht so wahnsinnig hoch. Ich bin immer gespannt auf die Art der Kommunikation, denn ich finde, der Jargon mit dem Schiedsrichter, teilweise auch Ex-Schiedsrichter, Schiedsrichter-Experten, Stichwort Außenschuh, Innenseite, was auch immer, Arm hängt normal herab, bla bla bla. Der Jargon, mit dem Schiedsrichter teilweise ihre Entscheidungen begründen, ist oftmals nicht gerade massentauglich. Und wenn da jemand irgendwie nicht gut in der ja, Kommunikation nach außen ist und da fachsimpelt, dann hilft das vielleicht auch nicht so wahnsinnig weiter. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie empfänglich der allgemeine Fußballfan in Bierlaune vielleicht dafür ist, sich erklären zu lassen, warum das entscheidende Tor für seine Mannschaft nicht zählt. Pfeifen würde er, glaube ich, trotzdem, weil es das ist, was er eigentlich will. Er will pfeifen, er will sich aufregen über den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter übernimmt eigentlich eine sehr, sehr noble Rolle in der Gesellschaft, nämlich jemand zu sein, auf den Leute sich für 90 Minuten, am besten Fall nur für 90 Minuten, auch nur verbal im Stadion einschießen können. Also Shoutout geht raus. Und ich glaube, ob dann der irgendwas erzählt, dann ruft er halt, keine Ahnung, was erzählst du für eine Scheiße, so ein Quatsch, bla bla bla. Die sich aufregen wollen, wollen sich aufregen. Und final, der beste Schritt, also ich finde, das ist eine gute Idee und ich glaube, kommunizieren ist besser als nicht kommunizieren. Der beste Schritt wäre meiner Meinung nach erstmal, was jetzt auch, glaube ich, kommen soll langfristig, die Automatisierung oder zumindest Halbautomatisierung der Abseitslinie, wie wir es auch von den großen internationalen Turnieren kennen. Das sollte, glaube ich, schon mal helfen, da schneller Entscheidungen treffen zu können und Dinge einfacher zu machen. Was es aber auch besser wäre, glaube ich, wäre nach wie vor ein Challenge-Prinzip. Einmal pro Spiel darfst du eine Entscheidung anfechten, die der Schiedsrichter auf dem Feld trifft. Und wenn dir dann nach Videostudium Recht gegeben wird, kriegst du die Challenge zurück. Wenn nicht, ist sie für dieses Spiel aufgebraucht. Weil, der Vorschlag ist nicht neu, aber was ich noch sagen möchte ist, damit stülpt nicht der Schiri, der ja so eine Art, Verwalter auf Erden ist für die DFL und für den DFB, je nachdem, also so eine Art Papst, Fußballpapst, der stülpt ja den Vereinen und ihren Fans dem Spiel den Videobeweis über, indem er sagt, hier, wir machen jetzt Videobeweis. Also du kannst dich quasi einschießen auf denjenigen, der sagt, wir überprüfen hier was. Wenn aber die Überprüfung von Vereinsseite eingefordert werden muss, dann glaube ich, verändert sich der Fokus, dann regst du dich immer noch darüber auf, wenn der Schiedsrichter eine aus dem Spiel heraus falsche Entscheidung getroffen hat, aber das ist im Zweifelsfall leichter zu verkraften. Und ich glaube, das wäre eine gute Möglichkeit, so den Ärger von Schiris, DFL, DFB wegzulenken, wenn du es in die Hände der Vereine gibst, der Teams gibst, des Trainerteams gibst, zu sagen, okay, wir wollen challengen, ergo, wir fordern aktiv eine Videoüberprüfung ein, weil dann geht es ja nicht aus von DFL oder DFB. Grundsätzlich aber nochmal Fazit, ja, ich halte es für besser zu kommunizieren, als nicht zu kommunizieren. Bin sehr gespannt, wie sie es machen. Und da wird es Leute geben, die es besser können als andere. Aber an sich keine schlechte Sache. So, letzte Frage. Ist eine Torwartfolge dafür, dass ich von Torwartspielen nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe. Wieder aus unserem Discord von Adrian. Wir haben heute hier Adrian, Alex, nochmal Alex. Ja, das war's. 3 mit A. Doch keine so große übermäßige Häufung. Jonas Urbich und die Torhüter-Situation der Bayern. Macht das alles Sinn und was sind deine 2 Cents dazu? Also meine 2 Pfennige dazu. 4 Pfennige. Liebe Grüße vom deutschen Eck. Das kenne ich natürlich, das ist Kovalenz. Ist meine Heimat. Also neutral muss man sagen, keine sonderlich coole Stadt, keine sonderlich schöne Stadt. Tut mir leid, liebe Koblenzer. Aber da komme ich her, ne? Shoutout ans Odeon Apollo Kino. Besser als Kinopolis auf jeden Fall. Ja, sehr nischig war das jetzt gerade. Jetzt geht es um was Größeres. Es geht um Jonas Urbich, der zum FC Bayern gewechselt ist, dort einen Vertrag unterschrieben hat bis 2029 oder 2030. Ich bin mir ziemlich sicher, bis 2029. Genau, das ist auch korrekt. Und die Ablöse liegt jetzt bei 7-8 Millionen Euro, kann mit Boni noch ansteigen Richtung 10 Millionen Euro, glaube ich. So oder so ist es eine Ablöse, die der FC Bayern zahlen kann für Gamble-Transfers. So blöd das klingt, für den FC Bayern kann ein 7 bis 10 Millionen Euro Mann ein Gamble-Transfer sein. Aus Bayern Sicht haben sie jetzt selber die Hand auf der Zukunft eines der größten deutschen Torwarttalente, die wir aktuell so haben, und laufen nicht die Gefahr, dass ihnen eine potenzielle, vielleicht mal später deutsche Nummer 1 irgendwie durch die Lappen geht und sie da, wenn er von Köln vielleicht einen Schritt woanders hin macht, dann keinen Zugriff mehr drauf kriegen. Also Stichwort Florian Wirtz, das wird, glaube ich, ganz, ganz schwierig, den zum FC Bayern zu locken, auch wenn die Sachlage da ein bisschen andere war. Und genau, Urbich ist so jung und die Ablöse ist, wie gesagt, so wenig, dass es für den FC Bayern total risikoarm ist. Also selbst dann, wenn Jonas Obig es nicht schaffen sollte, sich beim FC Bayern als Nummer 1 durchzusetzen, willst du für diesen Torhüter noch einen Markt finden und am Ende mit einem, ja, also einem Nullsummenspiel rausgehen, vielleicht sogar mit einem Plusgeschäft. Selbst bei Nübel ist es ja letztendlich okay gelaufen. Der steht beim VfB Stuttgart jetzt im Tor, bei einem Champions-League-Teilnehmer, beim letztjährigen Vizemeister. Der hat einen Marktwert. Nübel kam fairerweise damals sogar ablösefrei. Also ich glaube, für den FC Bayern ist es total risikoarm, was die da machen. Bei Urbich ist der Fall ein bisschen anders gelagert, weil der soll ja jetzt erstmal für den Rest der Saison sich mit Peretz und Ulreich als Nummer 2 abwechseln und dann ab der kommenden Saison dauerhaft Nummer 2 hinter Manuel Neuer sein. Der kann natürlich hoffen, dass er nochmal Skifahren geht, aber wenn er das nicht macht, wird er, glaube ich, trotzdem relativ begrenzte Einsatzzeiten kriegen. Man kann das natürlich trotzdem so machen. Wenn man sagt, ey, das ist wahrscheinlich Neuers letztes Jahr als Nummer 1 und bevor der in den Ruhestand geht, soll Urbich nochmal ein ganzes Jahr Trainingsarbeit mit Manuel Neuer machen. Sascha Felter von der Keeper-Analyse hat mal gesagt, dass sich bei Manuel Neuer Sachen abzugucken gar nicht so ideal immer unbedingt ist, weil der eine sehr eigene Technik hat, entwickelt hat in vielen Dingen. Also ich glaube, wie ein Ball, der auf ihn zukommt, fängt, was auch immer, dass er einfach da sein eigenes Ding teilweise macht, auch in der Art, wie er springt, immer glaube ich, so dieser Zwischenschritt, den er noch macht, dass er Dinge macht, die eigentlich unkonventionell sind im Kontext von Torwartspiel. Und also vielleicht da nicht das beste Vorbild, aber ich würde auch meinen, ein Torhüter, der jetzt über 20 ist, der hat auch für sich jetzt schon entwickelt, wie er springen möchte und wie er Bälle fangen möchte. Davon gehe ich mal fest aus. Geht vielleicht eher darum, die Mentalität mal eine neue aufzusaugen, was es bedeutet, beim FC Bayern Torhüter zu sein und dann einfach so im Schatten von dem so ein bisschen mitzuwachsen. Aber selbst wenn das gut läuft, ist Obig dann nach der Saison 25-26 never, niemals, nie bereit, um Nummer 1 beim FC Bayern München zu werden. Das wird einfach nicht passieren. Wenn er einen Vertrag bis 2029 hat, würde ich sagen, lass dir noch das eine Jahr als Nummer 2 hinter Manuel Neuer mitwachsen. Und dann musst du den eigentlich für 2 Jahre verleihen innerhalb der Bundesliga zum Verein, wo man auch also relativ mit großer Sicherheit sagen kann, dass er spielt und Spielpraxis kriegt. Und danach kann man gucken, der wird niemals ready sein nach der Saison, glaube ich einfach zu 0% dran. Manuel Neuer, über den wir heute sprechen, als vielleicht besten Torhüter aller Zeiten, also für mich ist er das. Und in der Diskussion ist er auch international auf jeden Fall vorne mit dabei. Der war 25, hatte 5 Saisons als Stammkeeper für Schalke und eine WM auf dem Buckel, als er nach München gewechselt ist. Also der war wirklich ein absolut gestandener Bundesliga-Keeper mit Champions-League-Spielen, mit WM-Erfahrung, deutsche Nummer 1, der kam damals nach München und es war trotzdem ein großer Schritt. Also ich glaube nicht, dass Obig dafür bereit ist und ich glaube, das kann funktionieren. Für den FC Bayern ist es relativ risikoarm. Für Obig, wenn man so will, auch. Der unterschreibt in München sicherlich keinen schlechten Vertrag und also für Nübel ist es auch okay gelaufen und wenn Urbig am Ende vielleicht in 2-3 Jahren feststellen muss, okay, beim FC Bayern, da schaffe ich das nicht, ist er halt immer noch, er wird jetzt 22 dieses Jahr, 24, 25 aka ein junger Torhüter und hat immer noch die Möglichkeit, eine tolle Karriere hinzulegen. Also in Summe geht das so schon in Ordnung, glaube ich, und für alle Parteien kann ich mir das irgendwie so zurechtlegen, dass das Ganze am Ende Sinn macht. Am Ende ist ein gutes Stichwort, denn wir sind hier auch am Ende. Das war Frag Calcio für diese Woche. Wir machen diese Woche noch eine Reaction auf das Ende der Champions League Gruppenphase. Wir bringen noch einen weiteren Shopping Guide zu einem noch nicht näher genannten Bundesligisten. Könnt ihr gerne spekulieren, welcher das sein könnte. Und diese Woche kommt natürlich auch wieder eine Tierlist. Das nur als Info, falls ihr nicht unseren Contentplan gesehen habt. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen.